Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Krise können, das ist eine der Voraussetzungen für den Job. Und Angela Merkel hat gewiss eine Menge Bewährungsproben in ihrer nun 15-jährigen Kanzlerschaft erlebt. Aber selten hat sie sich so eindringlich an die Bürgerinnen und Bürgerinnen des Landes gewandt wie in der Corona-Krise. Offensichtlich war ihr das nicht genug, auf welche Maßnahmen sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt hatten. Heute legte sie nach.
Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht.
Ein Appell an die Vernunft aus dem Videopodcast der Kanzlerin. Und um zu ahnen, wie weit neue Verschärfungen gehen könnten, reicht ein Blick zu den Nachbarn. In Frankreich etwa sind allein heute mehr als 32.000 Menschen positiv getestet worden, an einem einzigen Tag. Rekord. Daher gilt in Paris und 8 weiteren größeren Städten seit heute eine nächtliche Ausgangssperre. Von 21 Uhr an bis 6 Uhr am nächsten Morgen darf niemand ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen. Aus Paris berichtet Friederike Hofmann.
Mehr Stühle für mehr Gäste. Jaffa Selum hat heute alle Hände voll zu tun. Die Gäste in seinem Restaurant Les Anemones wollen versorgt werden, vor der Ausgangssperre. Auf der Terrasse ist viel los. Wir haben alles umgestellt. Wir fangen nun um 17 Uhr an, Abendessen zu servieren. Bierzapfen im Akkord. Alles passiert im Les Anemones heute gleichzeitig. Denn Selums Gäste sind heute deutlich früher gekommen als sonst. Es ist ein bisschen stressig. Wir müssen hypereffizient sein, um etwas trinken zu gehen und rechtzeitig zu Hause zu sein. Auch wenn es nicht so aussieht, als ob gleich jemand nach Hause gehen will, hier auf der Terrasse kommt die Ausgangssperre eher gut an. Es ist keine so schlechte Idee in Anbetracht der hohen Infektionszahlen. Es stört mich nicht so sehr. Kurz vor 9. Jaffa Selum muss seinen Gästen sagen, dass sie gleich zu Hause sein müssen. Und dann geht alles ganz schnell. Selum will keine Strafen riskieren, dass er nach 21 Uhr noch aufhat. Rechtzeitig ist der Laden dicht. Es ist frustrierend, die Leute um 20.30 Uhr, 20.40 Uhr rauswerfen zu müssen. Das ist ein Schock. Normalerweise haben wir bis 6 Uhr morgens auf. Kurz nach 21 Uhr. Die Metro ohne Menschen. Keiner darf mehr draußen sein. Es droht sonst eine Strafe von über 100 Euro. Ausnahmen gibt es nur für Notfälle oder den Arbeitsweg. Ich arbeite im Schichtdienst und bin erst um 21.15 Uhr fertig, also nach Beginn der Ausgangssperre. Von der Arbeit habe ich eine Genehmigung bekommen. Die Straßen sind nun leer geworden. Es ist still in Paris.
Aber neben der Ausgangssperre beschäftigt die Franzosen heute noch ein anderes Thema. Ein islamistischer Terrorakt hat wieder mal unser Nachbarland erschüttert. Am Morgen geschockte Schülerinnen, Schüler und Eltern, nachdem gestern ein junger Mann in einem Pariser Vorort einem Lehrer aufgelauert, mehrmals auf ihn eingestochen und anschließend enthauptet hatte. Offenbar, weil der im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Der mutmaßliche Täter war anschließend von der Polizei erschossen worden. Diese grausame Tat sei, so Präsident Macron, ein Angriff auf die Werte des Landes, zu denen auch die strikte Trennung von Religion und Staat gehört. Und dazu jetzt Friederike Hofmann in Paris. Die französische Antiterror-Staatsanwaltschaft, die hat heute eine Pressekonferenz zu dem Fall gehalten. Was haben die ersten Ermittlungen denn ergeben?
Es gab mehr Details zu dem grausamen Tathergang. Unter anderem hat der mutmaßliche Täter Bilder von der Tat ins Internet gestellt und man konnte sich diese Bilder anschauen. Es ging aber auch um die Zeit davor. Anfang Oktober hat der getötete Lehrer eine Stunde über Meinungsfreiheit gehalten im Gesellschaftskundeunterricht. Und danach wurde er massiv angefeindet, auch von einem Vater einer Schülerin. Der hat insbesondere bei Facebook Videos hochgeladen, in den sozialen Netzwerken gegen diesen Lehrer aufgerufen. Und der Vater ist auch einer der Personen, die seit heute in Gewahrsam sind.
Und wir haben gerade ein paar Bilder gesehen, aber welche Reaktion im Land hat es auf diesen äußerst brutalen Angriff sonst gegeben?
Emmanuel Macron, der französische Präsident, war ja gestern direkt am Tatort und war sichtlich angegriffen. Und dieses Gefühl von Schock ist auch etwas, was man hier in Frankreich spürt. Es ist ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft umgebracht worden. Er hat sich für Meinungsfreiheit eingesetzt, was eine Grundfeste der französischen Republik ist. Und das ist etwas, was die Menschen hier sehr schockiert und auch ein Grund, warum morgen zu verschiedenen Kundgebungen, unter anderem hier in Paris, aufgerufen wurde, um für die Meinungsfreiheit zu demonstrieren.
Friederike Hofmann, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Paris. So langsam könnte man es bei der CDU eine Gewohnheit nennen. Drei Kandidaten für den Parteivorsitz werben um die Gunst der Mitglieder. Das gab's schon mal, vor exakt 2 Jahren. Damals gewann Annegret Kramp-Karrenbauer den Dreikampf um den Vorsitz, die will nun aber nicht mehr. Und so steht fest, nach 20 Jahren wird eine andere Gewohnheit enden, nämlich, dass eine Frau die CDU anführt. Mit Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen gibt es ausschließlich männliche Nachfolgekandidaten. Heute stellte sich das Trio in Berlin beim Deutschlandtag der Jungen Union den Fragen des Parteinachwuchses. Christine Schwietzer war dabei.
Ein bisschen unruhig sind sie schon. Die Kandidaten fürs Adenauerhaus werden hier auf Herz und Nieren geprüft. Wer kann sich besser verkaufen? Die eigene Parteijugend lädt zum Pitch. In der Werbebranche muss man dann ein Feuerwerk der Ideen zünden, um den Auftrag zu ergattern. Hier buhlen 3 gediegene Herren um die Köpfe von morgen.
So möchte ich die CDU führen. Dafür kämpfe ich.
Das können wir.
In der virtuellen Kulisse der Jungen Union wirken sie etwas verloren. Die Kandidaten müssen sich erst warmreden. Armin Laschet will beim Klimaschutz punkten.
Wir haben Klimaschutzziele bis 2030, die wir erreichen wollen. Wir sind dabei, eine klimaneutrale Wirtschaft zu schaffen bis zum Jahre 2050. Man müsste das jetzt anpacken. Ich sage, das mache ich.
Friedrich Merz will gar einen Generationenvertrag und bereitet sich schon auf den Bundestagswahlkampf vor.
Und ich möchte, dass wir eine Verabredung treffen, die spätestens dann auch zum Gegenstand eines Regierungsprogramms im nächsten Jahr wird, die da lautet, wir werden keine Beschlüsse mehr fassen, keine Gesetze mehr verabschieden, die die Lasten von heute in die Zukunft verlegen und dort der jungen Generation auferlegt werden.
Norbert Röttgen will neue Wählerschichten für sich und die CDU gewinnen.
Die CDU muss anders werden, wenn sie das bleiben will, was sie ist, die einzig verbliebene Volkspartei Deutschlands. Dann müssen wir weiblicher werden, dann müssen wir jünger werden, dann müssen wir digitaler werden, dann müssen wir interessanter werden.
Nur wie, fragt sich die Basis. Die JU-Mitglieder sind per Video zugeschaltet. Eine Frage, die viele beschäftigt, wie steht es um die Digitalisierung?
Ja, und man kann sagen, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst und darum ist das Digitalministerium etwas Wichtiges.
Die digitale Infrastruktur dieses Landes bleibt weit hinter dem zurück, was heute möglich wäre und was auch für unser Land nötig ist.
Das reicht nicht. Das muss schneller gehen.
Die Probleme sind benannt. Wer kann sie am besten lösen? In 14 Tagen entscheiden die Mitglieder, wer ihr Favorit ist. JU-Chef Kuban zeigt schon mal selbstbewusst auf den Bundesparteitag im Dezember.
Alle anderen Parteitagsdelegierten sollten sehr genau schauen, was die Parteibasis, was sich die junge Generation wünscht. Deswegen ist es für sie auch eine Art Empfehlung.
Eine Empfehlung? Die Parteijugend weiß ganz genau, dass an ihnen kein CDU-Kandidat vorbeikommt.
Weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, hat sich Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne begeben. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach Angaben des Bundespräsidialamtes war zuvor einer seiner Personenschützer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein erster Test bei Steinmeier fiel negativ aus. Er soll in den kommenden Tagen erneut getestet werden. Im Konflikt um die Region Bergkarabach unternehmen Armenien und Aserbaidschan einen neuen Versuch für eine Waffenruhe. Sie soll von Mitternacht an gelten, teilten beide Länder mit. Eine vor einer Woche ausgehandelte Waffenruhe war kaum eingehalten worden. In verschiedenen Ortschaften der Konfliktregion schlugen gestern Nacht Granaten ein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Beim Beschuss von Aserbaidschans zweitgrößter Stadt Gence starben mindestens 13 Menschen. 3 Finger als Zeichen des Protestes. Trotz eines Versammlungsverbots haben in der thailändischen Hauptstadt Bangkok am Abend erneut mehr als 20.000 Regierungsgegner die Machtverhältnisse in ihrem Land kritisiert. Bei Massenprotesten fordern sie seit Monaten den Rücktritt von Premierminister Prayut, freie Wahlen und eine Reform der Monarchie. Heute griff die Polizei nicht ein. Gestern war ein Protestzug durch den Einsatz von Wasserwerfern aufgelöst worden. Bei der Parlamentswahl in Neuseeland haben Premierministerin Ardern und ihre regierende Mitte-Links-Partei einen historischen Sieg errungen. Ardens Labour-Partei gewann die absolute Mehrheit der Parlamentssitze und wird in Zukunft ohne Koalitionspartner regieren können. Das hat es in Neuseeland seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Im Wahlkampf hatte Ardern insbesondere die Erfolge ihrer Regierung in der Corona-Krise betont. In Nürnberg und anderen deutschen Städten haben Tierschützer gegen die Haltung von Schweinen in Kastenständen demonstriert. Die Organisation Deutsche Tierlobby kritisiert, die Kastenstände für Schweine seien viel zu eng. Im Sommer hatte der Bundesrat entschieden, die Sauenhaltung in Kastenständen in Zukunft teilweise zu verbieten. Den Tierschützern dauert die Übergangsfrist von mindestens 8 Jahren zu lang.
In der Fußball-Bundesliga lautet derzeit an jedem Spieltag eine Frage: Wie viel gehen rein? Also jetzt nicht Tore, sondern Zuschauer. Heute durften Corona-bedingt bei nur 2 Partien mehr als 1.000 Leute zugucken. Bei allen anderen waren es weniger. Und ausgerechnet beim Spitzenspiel, Andreas Keckel, da durfte niemand rein.
Ja, das ist richtig. Wobei die Augsburger Fans nicht ganz so traurig sein müssen im Nachhinein. Wirklich viel versäumt haben sie denn doch nicht, was ihre Mannschaft angeht. Beim 0:2 gegen den alten und neuen Tabellenführer aus Leipzig. Der FCA, wie die Gäste ja bis heute ungeschlagen, war diesmal noch einigermaßen gut bedient mit nur 2 Gegentoren. Die Leipziger ihrerseits, die sind im Moment einfach richtig gut drauf, total selbstbewusst und 10 Punkte zum Saisonstart. Das ist auch schon mal eine dezente Kampfansage in Richtung München, würde ich sagen.
Die Sachsen grüßen weiter fröhlich von der Tabellenspitze nach einem souveränen Erfolg heute in Augsburg. Aus viel Ballbesitz macht Leipzig allerdings erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit den Führungstreffer. Der nur 1,70 Meter große Angelinho per Kopf. Framberger hat nicht aufgepasst. Augsburg bis zu diesem Zeitpunkt stabil. Eine energische Einzelleistung beschert dem Nagelsmann-Team das 1:0. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich ist nach einer Lungenoperation zurück auf der Bank, sieht in den zweiten 45 Minuten ein ausgeglichenes Spiel, das durch Paulsens Traumtor entschieden wird. Der Däne hat gegen den FCA auch schon sein allererstes Bundesligator erzielt. 4 Jahre ist das mittlerweile her. Das heutige ist auch mathematisch gesehen besonders wertvoll.
Das heute, glaube ich, war, ich weiß nicht, den statistischen Wert, wahrscheinlich 4% Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht. War ein außergewöhnlich schönes Tor mit seinem schwächeren Fuß.
In der Nachspielzeit trifft Wang noch die Latte. Der Erfolg von RB ist somit insgesamt nicht gefährdet. Zudem stellen die Leipziger einen neuen Vereinsrekord auf, weil sie jetzt in 9 Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen sind.
Ja, Leipzig also ohne Probleme in Augsburg im Gegensatz zu den Berufskollegen aus Dortmund, die vor 3 Wochen an gleicher Stelle sang- und klanglos, wir erinnern uns, verloren haben. Seitdem aber läuft zumindest ergebnismäßig für den BVB. Das knappe 1:0 in Hoffenheim heute, es war bereits der 3. Sieg im 4. Spiel. Auch wenn es diesmal ausgerechnet das glückliche Händchen des oftmals kritisierten Trainers brauchte, der mit diesen beiden Edelritteristen hier den Erfolg eingewechselt hat.
Der Moment, der die Entscheidung zugunsten von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim einleitete, war die Einwechslung von Erling Haaland und Marco Reus in der 64. Spielminute. Sofort entwickelte sich ein anderes Spiel in Sinsheim. Der BVB in Schwarz-Gelb erhöhte das Tempo und kam plötzlich zu Torgelegenheiten. Zunächst konnte Oliver Baumann gegen Marco Reus noch parieren. In der 76. Minute allerdings war dann auch Baumann machtlos. Der eingewechselte Haaland, nicht im Abseits, bereitete vor. Kapitän Marco Reus vollendete leicht zum 1:0 Siegtreffer des BVB in Sinsheim.
Es ist ein dreckiger Sieg. Wie gesagt, morgen fragt da keiner mehr nach, sondern nur wichtig ist, dass wir das Ergebnis erzielt haben und jetzt fliegen wir nach Hause.
Auch Hoffenheim hatte seine Gelegenheiten, etwa durch Mijat Gacinovic nach nur 4 Minuten. Insgesamt aber waren die Gäste die bessere Mannschaft. Hoffenheims Sebastian Rudi verlor in diesem Zweikampf mit Dortmunds Felix Paslak dazu noch einen Zahn. So war es ein schmerzhafter Nachmittag für Rudi und die TSG Hoffenheim beim 0:1 gegen Dortmund.
Ja, und wir schauen eben noch gebannt auf diesen Zahn, jetzt auf die anderen Ergebnisse. Freiburg gegen Bremen 1:1, Hertha BSC unterliegt Stuttgart 0:2, Mainz verliert gegen Leverkusen 0:1, Bielefeld chancenlos beim 1:4 gegen die Bayern. Gladbach gegen Wolfsburg 1:1, morgen trifft Köln dann auf Frankfurt und Schalke hat Union Berlin zu Gast. Die Tabelle. Leipzig vor den Bayern und Dortmund, dahinter Stuttgart, Frankfurt und Augsburg. Siebter Bremen, dann Hoffenheim und Leverkusen. Gladbach auf 10, es folgen Freiburg, Union Berlin und Wolfsburg. In der Abstiegszone ohne Punkt im Moment Köln, Mainz und Schalke. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Endspiel des ATP-Turniers in Köln erreicht. Der Weltranglisten-Siebte gewann sein Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in 2 Sätzen. Im Finale morgen trifft Zverev auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Nicht ganz so erfolgreich lief's für die deutschen Skidamen heute. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden erreichte keine von ihnen das Finale im Riesenslalom.
Marta Bassino gelingt ein perfekter Einstieg in den neuen Skiwinter. Die Italienerin zeigt auf der schwierigen, eisigen und teilweise sehr steilen Strecke eine überragende Leistung. Im Ziel verweist sie ihre Teamkollegin Federica Brignone und die Slowakin Petra Volova auf die Plätze 2 und 3. Beste deutsche Läuferin wird Lena Dürr auf Platz 38. Damit schafft es nach dem Abschied von Viktoria Rebensburg keine aus dem DSV-Quartett ins Finale der besten 30. Dort überzeugt vor leeren Zuschauerrängen vor allem Marta Bassino.
Ja, und jetzt vielleicht gleich der Siegerjubel im heimischen Wohnzimmer. Die Lottozahlen. 2, 5, 9, 16, 41, 48, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahl finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wo wir schon bei zumindest ein paar zweistelligen Zahlen sind, machen wir doch gleich weiter beim Wetter, Donald Becker. Es wird nämlich wieder wärmer.
Genau, Ingo. Und das können wir uns jetzt mal anschauen auf dem 15-Tage-Trend für Berlin. Wir hatten es ja in der ganzen Zeit, in den letzten Tagen mit Nordostwind zu tun. Und wir sehen hier, dass es dann wirklich in den nächsten Tagen spürbar aufwärts geht. Mittwoch, Donnerstag dann schon in Richtung 18 bis 20 Grad. Aber das ist natürlich jetzt im Oktober schon so ein Einzelfall. Also da muss wirklich alles passen. Und es wird natürlich auch nicht ewig so warm bleiben. Das ist klar. Die Abkühlung ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Jetzt schauen wir auf dem Strömungsfilm nach, wo die Wärme herkommt. Erstmal noch kühle Luft, aber hier sehen wir sehr schön, wie von Südwesten her die warme Luft zu uns strömt und vor allem den Süden Deutschlands im Griff hat. Und vor allem dort wird es dann nochmal sehr golden. Für die meisten Norddeutschen wird der Regen eher etwas wärmer. Und das ist die Isobarenkarte. Und wir sehen sogar noch so eine kleine blaue Zackenlinie, hier diese schwache Kaltfront. Die kommt morgen noch ein wenig in Richtung Süden voran, wird sich dann aber wieder in Richtung Nordosten zurückziehen. Bringt auch nicht allzu viel Regen. Und das können wir uns jetzt auch anschauen. Heute Nacht ist es dann so, dass es im Süden noch ein paar Schauer gibt, auch im Stau von Erzgebirge und Thüringer Wald noch zeitweise Regen, aber dann lockert es mal stärker auf, bevor ganz von Norden her schon diese schwache Kaltfront kommt, sich dann auch morgen im Tagesverlauf langsam, aber sicher weiter in Richtung Süden ausdehnt, wird so ungefähr den Norden von Nordrhein-Westfalen und die Lausitz erreichen, davor nur wenige Schauer und weitgehend trocken. Die Temperaturen, natürlich dort, wo die Sterne heute Nacht am längsten funkeln, in der Mitte Deutschlands, durchaus 5 bis 0, örtlich minus 1 Grad in einigen Tälern an den Küsten. Wo der Seewind dann auch noch hilft, geht es zum Teil nicht unter 10 Grad. Schauen wir uns die Höchsttemperaturen an, die sind relativ einheitlich morgen, 8 bis 13 Grad. Unter den dichten Wolken dann der Front, vor allem Richtung Brandenburg und Sachsen-Anhalt, hier dieser Streifen, da bleiben wir zum Teil bei unter 10 Grad hängen. Jetzt schauen wir auf den Trend für die nächsten Tage und der ist dann doch schon sehr erfreulich für den Süden. Am Montag schon, nach Auflösung von Nebelfeldern, dort bis zu 15 Grad. Im Norden gibt es noch ein paar dichtere Wolkenfelder, die aber langsam nach Nordosten herausziehen und noch ein bisschen Regen und Nieselregen bringen werden. Der Dienstag wird wahrscheinlich ein sehr schöner Tag im Süden. Bis zu 20 Grad sind möglich, auch im Osten schon bis zu 18 Grad. Von Westen her kommt aber ein Regengebiet. Auch am Mittwoch wird es regnen. Aber Ingo, wie gesagt, das ist dann die warme Form des Regens.
Ja, die nehmen wir gerne mit. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag, in dem es um Fratelli Tutti geht, unsere Verantwortung für alle unsere Brüder und Schwestern in der dritten Enzyklika von Papst Franziskus. Mehr Tagesthemen dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.